SRF 3. Info 3 Abend.
Tod eines der ganz Großen der italienischen Politik. Giulio Andreotti stirbt im Alter von 94 Jahren. Tag 1 im großen Neonazi-Prozess in Deutschland. Die Verteidigung will den Richter für befangen erklären. Große Ehre für Bundespräsident Maurer. Er trifft den Papst zu einer Privataudienz. Das Wetter, in der Nacht gibt's Gewitter, morgen wird es zeitweise sonnig bei 20 bis 24 Grad. Im Studio sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Der langjährige italienische Regierungschef Giulio Andreotti ist tot. Der Senator auf Lebzeiten starb am Vormittag in seinem Haus in Rom im Alter von 94 Jahren, wie seine Familie mitteilt. Andreotti war jahrelang einer der mächtigsten Politiker Italiens. Er war 7-mal Regierungschef und bekleidete zahlreiche Ministerämter. 60 Jahre lang war er Mitglied des Parlaments. Im vergangenen Jahr war Andreotti mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert worden. Medienberichten zufolge litt er unter Herzrhythmusstörungen. Am Oberlandesgericht in München läuft seit dem Vormittag der Prozess um die Mordserie der Terrorzelle NSU. Kurz nach Verhandlungsbeginn stellten die Verteidiger der Hauptangeklagten einen Befangenheitsantrag gegen den vorsitzenden Richter. Der Antrag wurde nach kurzer Unterbrechung vorerst zurückgestellt. Der Prozess konnte fortgesetzt werden. Die Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund soll 10 Morde, 2 Bombenanschläge und mehrere Banküberfälle begangen haben. Bundespräsident Ueli Maurer ist zu Besuch im Vatikan in Rom. Am Vormittag wurde er von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen. Laut der Nachrichtenagentur ANSA hätten die beiden einige Worte auf Deutsch gewechselt. Am Nachmittag wird Bundespräsident Maurer an der Vereidigung von 36 neuen Rekruten der päpstlichen Schweizer Garde teilnehmen. Im Basler Münster haben zahlreiche Trauergäste Abschied genommen von Trudi Gerster. Der Basler Regierungspräsident Guy Morin würdigte die Verstorbene als Märchenerzählerin und als ehemalige Grossrätin des Kantons Basel-Stadt. Genauso wie sie beim Erzählen die Märchen intensiv miterlebt habe, habe sie sich auch intensiv in der Gesellschaft eingesetzt, sagte Morin. Trudi Gerster war am 27. April im Alter von 93 Jahren gestorben. Die heftigen Unwetter vom letzten Donnerstag haben allein im Kanton Aargau Sachschäden in der Höhe von 4 Millionen Franken verursacht. Bisher sind bei der Gebäudeversicherung 500 Schadensmeldungen eingegangen. Betroffen waren vor allem das Fricktal, Bruck und Bremgarten. Auch in Schaffhausen haben starker Regen und Schlamm große Schäden angerichtet. Bisher wurde die Schadenssumme auf über 1,6 Millionen Franken geschätzt. Die Großbank UBS zahlt einem amerikanischen Versicherer Schadenersatz in der Höhe von mehr als 350 Millionen Dollar. Laut einem UBS-Sprecher hat sich die Bank bereit erklärt, faule Hypothekenanleihen zu entschädigen. Zudem wird sich die Bank an künftigen Verlusten beteiligen, die sich in diesem Zusammenhang noch summieren. Der Versicherer hatte der UBS in einer Klage vorgeworfen, sie habe die Qualität von Krediten falsch dargestellt, welche die Basis für Hypothekenanleihen waren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 7.928 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.955 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,67 gehandelt, der Dollar zu 93,96
Rappen. Info 3, die Themen.
Italiens ehemaliger Regierungschef Giulio Andreotti ist tot. Eine Würdigung. Dann das schwierige Wühlen im braunen Sumpf. Viele Angehörige der Opfer muten sich den Neonazi-Prozess in München nicht zu.
Es gibt auch Nebenkläger, die sagen, ich will diese Menschen, die mir so viel Leid zugefügt haben, die will ich nicht sehen.
Der Bericht zum Prozessauftakt. Und
stellen Sie noch heute Ihr Speichelset für den DNA-Plus-Eisengentest.
Gentests zum Selbermachen. Bald könnten sie auch in der Schweiz erlaubt sein. Die Argumente für eine Liberalisierung. Das alles gleich nach Wetter und Verkehr.
In der Nacht im Norden gewitterhaft, morgen zeitweise sonnig, in den Bergen auch stellenweise Regengüsse. Die Temperatur 20 bis 24 Grad. SRF Verkehrsinfo von 17.05 Uhr in der Westschweiz ist die A9 Richtung Lausanne zwischen Vevey und Schäbr nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Als Folge auf der A9 Richtung Vevey zwischen Montreux und Vevey sowie zwischen Schäbr und der Verzweigung Lavere Stau. Dann in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Hagnau und der Verzweigung Wiese stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Seebach und Affoltern stockender Verkehr. In der Zentralschweiz stockender Verkehr auf der A14 Richtung Luzern zwischen Buchrain und der Verzweigung Rotsee sowie auf der Hauptstraße zwischen Littau und Emmenbrücke.
Info 3 Abend.
La Volpe, der Fuchs, wurde Giulio Andreotti wegen seines politischen Geschicks oft genannt. Kaum ein anderer hat die italienische Politik der Nachkriegszeit so stark geprägt wie er. Keiner wusste so viel über die Geheimnisse Italiens, keiner war so trittsicher auf dem glitschigen Politparkett des Bel Paese. 7-mal war Giulio Andreotti Ministerpräsident, über 30 Regierungen gehörte er an. Nun ist er 94-jährig gestorben. Aus Rom, Massimo Agostinis.
War Giulio Andreotti ein guter oder schlechter Politiker, fragt sich Italien in diesen Stunden. Die Frage mag berechtigt sein, eine Antwort freilich lässt sich nicht finden. Gut, schlecht, das sind Ausdrücke, die in einem so katholischen Menschen wie Andreotti mal diese, mal jene Reaktion hervorrufen, je nach Kontext. Er selber definierte sich deshalb immer so.
Ma in sintesi direi che mi sento un uomo molto normale.
Er sei ein sehr normaler Mensch, eine Durchschnittsperson. Jeder wusste, das war gelogen. Doch für ein Fernsehinterview die richtige Antwort. Andreotti, 1919 geboren, schrieb während des Zweiten Weltkriegs erste Artikel für eine faschistische Zeitung. Als Mussolinis Stern am Sinken war, schloss er sich Alcide De Gasperi an, dem Mitbegründer der Democrazia Cristiana, und fand in ihm seinen politischen Mentor. Trotz jungen Jahren war Andreotti dabei, als sich Italien nach dem Krieg eine betont antifaschistische Verfassung gab. Schon damals wurde er ins Parlament gewählt, dem er bis zu seinem Tod als Senator auf Lebenszeit angehörte. Bis 1992 bekleidete Andreotti in fast jeder Regierung ein Ministeramt. Bereits in den 50er Jahren wurde erstmals gegen ihn wegen Korruption ermittelt. Weitere Untersuchungen folgten, auch solche wegen Mafiaverstrickungen. Nachgewiesen werden konnte ihm nie etwas, auch wenn es Fotos gibt, die zeigen, wie er einen Mafiaboss küsst. Es heißt, Andreotti habe so einen großen Buckel, weil er darin alle Geheimnisse, seine und jene Italiens, verstecke. Geheimnisse wie jenes um die Ermordung seines parteiinternen Gegenspielers Aldo Moro, der durch die Terrororganisation Brigate Rosse umgebracht wurde. Es heißt, Andreotti habe dessen Ermordung in Kauf genommen. Andreotti hielt die große Democrazia Cristiana unter Kontrolle, indem er allen Strömungen ein bisschen Macht gab. Trotz dutzender Regierungswechsel, die Democrazia Cristiana war immer an der Macht und gab dem unstabilen Italien so ein bisschen Stabilität. Weil die Partei aber jahrzehntelang an der Macht war, wuchsen in ihr Klientelismus und Korruption, bis 1992 alles an die Oberfläche kam und die Partei unterging. Andreotti war glühender Anhänger eines vereinigten Europas. Bei allen Konstruktionsmängeln, Europa ist eine gute Sache, sagte er noch vor 4 Jahren, als die Krise ausbrach. Andreotti, ein guter oder schlechter Politiker, ein Produkt seiner Zeit vermutlich, und Italiens, wo gut und schlecht häufig nahe beieinander liegen.
Info 3 Abend.
Es ist eines der größten Strafverfahren in der deutschen Geschichte, das Verfahren gegen die rechtsextreme Terrorzelle NSU. Heute hat in München der Prozess angefangen. Hauptangeklagte ist Beate Zschäpe. Sie soll an 10 Morden beteiligt gewesen sein. Thies Marsen war beim ersten Prozesstag dabei.
Montagvormittag, 10 Uhr. Die Angeklagten kommen pünktlich in den Gerichtssaal in Begleitung ihrer Anwälte. Beate Zschäpe trägt einen dunklen Hosenanzug und eine helle Bluse. Sie macht einen gelösten Eindruck, unterhält sich mit ihren Anwälten, dreht der Pressebank zunächst den Rücken zu. Später mustert sie die Journalisten, lässt ihre Blicke auch über die Nebenkläger und ihre Anwälte streifen, schaut unbefangen in die Zuschauerränge. Ähnlich verhält sich der mutmaßliche Waffenlieferant des NSU, Ralf Wohleben. Ganz anders Carsten S., der im Auftrag Wohlebens die Tatwaffe besorgt und an die NSU-Mörder übergeben haben soll. Er verbirgt sein Gesicht, blickt meist auf den Boden. Auch Holger G. versucht unerkannt zu bleiben, hält sich eine Aktenmappe vors Gesicht. Um 10.30 Uhr schließlich, mit einer halben Stunde Verspätung, eröffnet der Vorsitzende Richter Manfred Götzl das Verfahren. Die Erwartungen sind hoch, im Prozesssaal ebenso wie draußen vor dem Gericht, wo etwa 200 Menschen gegen Neonazi-Terror und das Versagen der Sicherheitsbehörden protestieren. Ihre Lautsprecherdurchsagen sind auch im Gerichtssaal zu vernehmen.
Für die Angehörigen bedeuteten die letzten Wochen der Verschiebung die Verlängerung einer traumatischen Situation. Wieder haben deutsche Behörden es nicht geschafft, eine würdige und ernstzunehmende Aufarbeitung der rechtsterroristischen Mordserie zu beginnen.
Am Mittag lassen die Demonstranten rund 500 schwarze Luftballons aufsteigen, im Gedenken an die Opfer der Mordserie. Drinnen im Prozesssaal kommt es schon kurz nach Verhandlungsbeginn zu den erwarteten Auseinandersetzungen zwischen Verteidigern und Gericht. Der Rechtsanwalt von Beate Zschäpe stellt einen Befangenheitsantrag. Der Grund? Er beklagt, dass die Verteidiger sich aus Sicherheitsgründen durchsuchen lassen müssen, im Gegensatz zu den Nebenklagevertretern. Dies sei eine Missachtung der Verteidigung. Nach der Mittagspause geht das Tauziehen weiter. Richter Götzl will den Befangenheitsantrag vertagen. Die Verteidiger beantragen eine erneute Unterbrechung. Für Nebenklägeranwalt Sebastian Scharmer kommt dieser Auftakt nicht überraschend.
Die Mandanten empfinden es als belastend, dass das Verfahren so schleppend anläuft. Das ist ganz klar. Aber es wird natürlich in den nächsten Jahren noch viele weitere Situationen geben, wo das Verfahren schleppend laufen kann. Und das ist nun mal leider so in so großen Verfahren.
Über 70 Hinterbliebene treten im Prozess als Nebenkläger auf. Doch nur 26 von ihnen sind heute zum Prozessauftakt gekommen. Viele sind angespannt, manche haben Tränen in den Augen. Mancher war der psychischen Belastung gar nicht gewachsen, sagt Barbara John, die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen.
Es gibt auch Nebenkläger, die sagen, ich will diese Menschen, die so viel Böses getan haben, die mir so viel Leid zugefügt haben, die will ich nicht sehen, der will ich nie im Leben begegnen.
Unter die Zuschauer im Gerichtssaal mischen sich am Nachmittag auch Neonazis. Unter ihnen ein verurteilter Rechtsterrorist, der wegen eines geplanten Anschlags auf die Grundsteinlegung für das jüdische Gemeindezentrum in München zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurde. Und auch der Bruder des Angeklagten André E., ein bis heute aktiver Neonazi.
Info 3 Abend.
Und vor unserem letzten Bericht ein kurzer Blick nach Stockholm an die Eishockey-WM. Dort führt die Schweiz gegen Tschechien mit 2-0. Mit einem Wattestäbchen eine Speichelprobe nehmen, einschicken und Informationen erhalten über mögliche Krankheitsrisiken oder über eine Vaterschaft. Gentests sind einfach und einfach zu erhalten, im Internet zum Beispiel. In der Schweiz allerdings sind Gentests ohne ärztliche Begleitung verboten. Noch. Denn eine Expertenkommission des Bundes will die Tests erlauben, unter harten Auflagen. Dominik Meyer.
Allergien, Krankheitsrisiken, das Suchtrisiko, ja selbst ob zwei Menschen zusammenpassen. Im Internet versprechen Anbieter Antworten auf alle möglichen Fragen dank Gentests. Und so tönt die Werbung online.
Nehmen Sie also Ihre Krankheitsvorsorge selbst in die Hand und bestellen Sie noch heute Ihr Speichelset für den DNA. In the pharmacy. Identigen. For questions,
only DNA can answer. Gentests gibt's für weniger als 100 Franken. Thomas Binz kennt die Angebote. Der zuständige Fachmann im Bundesamt für Gesundheit weiß aber nicht, wie viele Schweizer zugreifen und ihre Gene analysieren lassen via Internet.
Wir nehmen aber an, dass dieses Angebot genutzt wird.
Und dieses Angebot sei problematisch.
Die Hauptproblematik ist, dass die ärztliche Beratung nicht stattfindet. Man kann direkt mit einer Speichelprobe diese genetischen Informationen erhalten und dann kommt man unter Umständen medizinisch relevante Befunde. Und das kann natürlich schockieren. Wir gehen davon aus, dass dann die Personen nicht adäquat informiert wurden.
Peter Mini ist Molekulargenetiker am Unispital Basel. Er selbst macht Gentests, aber im Rahmen von medizinischen Therapien. Ab und zu hat Mini Menschen im Beratungszimmer, die einen Gentest im Internet haben machen lassen.
Wir werden hin und wieder gefragt, Stellung zu nehmen zu den Befunden von solchen Tests, aber es ist nicht ein zahlenmäßig ins Gewicht fallendes Problem bisher.
Trotzdem findet es Mini richtig, dass die Expertenkommission des Bundes für genetische Untersuchungen beim Menschen nun in die Offensive geht. Die Kommission empfiehlt dem Bundesrat, dass Gentests durch Private in der Schweiz erlaubt werden, mit strengen Auflagen aber. Kommissionspräsidentin Sabina Galati hofft, dass damit weniger Leute im Ausland Gentests machen lassen.
Es geht darum, dieser Entwicklung der Gentests aus dem Ausland etwas entgegenzuwirken, indem wir Tests in der Schweiz erlauben unter ganz bestimmten strengen Vorgaben.
Schweizer Anbieter müssten Qualitätskriterien einhalten, die Kunden genau informieren und sie dürften niemals Minderjährige untersuchen, empfiehlt die Kommission. Der Nationalrat aber hat vor einem Jahr erst Nein gesagt zu einer solchen Öffnung. Die Mehrheit beharrte darauf, dass nur Ärzte Gentests anordnen dürfen. Der Vorschlag der Expertenkommission aber hat Gewicht. Abwägen muss jetzt als erster der Bundesrat.
Soweit Info 3 am Abend. Redaktion und am Mikrofon heute Brigitte Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.